Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Viel Wind, viel Hektik und ein Sturz kurz vor Schluss. Das alles bot die 13. Etappe der Tour de France. Im Ziel hieß der Sprintsieger zum zweiten Mal Jasper Philipsen. Doch all das wurde überschattet von einer traurigen Nachricht von Red Bull Bora Hansgrohe. Teamkapitän Primoz Roglic konnte nach dem gestrigen Sturz die Tour nicht fortsetzen. Mein Name ist Corvinian Sauter und ich begrüße in Vertretung von Tobias Ruf den Teamchef Ralf Denk. Grüß dich, Ralf.
Hallo und schöne Grüße zurück nach Hausenheim.
Ralf, ein ganz kurzes Statement zur heutigen Etappe. Es sah deutlich hektischer aus als bei anderen Flachetappen. Es gab immer wieder Lücken, es gab die Angst vor dem Windkante. Am Ende hatten wir sogar noch einen Sturz, aber diesmal, glaube ich, ohne eure Beteiligung ausnahmsweise mal, oder?
Ja, also am Sturz waren wir jetzt nicht beteiligt im Finale, zum Glück heute. An sich hatte die Etappe relativ einfach ausgeschaut, heute auf dem Papier, in Richtung Po, in Richtung Pyrenäen, wo es morgen dann richtig schwer wird. Und so hat jeder Rennfahrer doch noch mal ein Stück weit gehofft, durchzuschnaufen. Aber es ging von Anfang an volle los, es war Seitenwind. Die Strecken waren offen, also nicht geschützt durch Städte, Dörfer oder durch Wälder, sondern war relativ offen. Und da braucht es nicht viel Wind, um so ein Feld in mehrere Gruppen zu sprengen. Und das hat man heute deutlich gesehen. Und es war von ersten bis letzten Metern wirklich eine schwere Etappe und weit weg von Erholung heute für die Rennfahrer vor den Pyrenäen.
Ja, und morgen wird es noch schwer genug, da gehen wir gleich drauf ein. Das Wichtigste ist aber natürlich erstmal die Frage nach Primoz Roglic. Wir hatten gestern noch drüber gesprochen, der Arzt muss sich das erstmal anschauen. Es war ein großes Fragezeichen hinter eurem Kapitän. Wichtigste Frage natürlich, wie geht's ihm, was hat der Arzt gesagt und warum habt ihr ihn letztendlich rausgenommen?
Ja, es war keine einfache Entscheidung und wir haben heute Morgen nochmal ein finales Gespräch gehabt mit Primoz, mit unserem Arzt, mit Rolf Aldag, dem Sportchef. Und man hat halt verschiedene Dinge evaluiert. Erstens mal die Verletzung von Primoz. Da kann man Knochenbrüche oder Gehirnerschütterung, sowas kann man ausschließen. Aber trotzdem ging es ihm halt schon nicht gut nach dem Sturz. Prellungen. Er ist so durchs Zimmer gehinkt. Also das war kein schöner Anblick, da Primoz zu sehen. Und auf der anderen Seite ist es die Psyche. Gell? Er ist zweimal in Folge gestürzt. Was macht es mit einem in der Psyche? Und ich würde mal sagen, das Gesamtpaket, das Körperliche und das Psychische, hat uns dazu veranlasst, nicht weiterzumachen. Und schwere Entscheidung. Aber schlussendlich, glaube ich, ist es mal so, muss man akzeptieren. Und jetzt muss man ein paar Tage Luft dran lassen und da muss man sich jedes Mal neue Ziele setzen.
Wenn du sagst, das Gesamtpaket, heißt das, dass er körperlich keine Brüche oder Gehirnerschütterung oder Ähnliches abbekommen hat? Also würde es ihm da soweit gut gehen, so gut wie es einem da gehen kann?
Ja, also sagst du richtig, so gut wie es einem geht, wenn er mit 50 Sachen auf einen Asphalt knallt, dann ist das schon heftig. Und wie gesagt, was man halt dann auch noch berücksichtigen muss, das Level ist ja mega hoch, was man speziell bei der diesjährigen Tour de France sehen. Das heißt, die rein einfachen Etappen wie heute, die waren mega hart, aber auch die Bergetappen werden abartig schnell gefahren. Und wenn du dann verletzt bist, bist du mehr oder weniger chancenlos. Also ich finde es schon eine richtige Entscheidung, die wo wir da gemeinsam getroffen haben, die Tour de France nicht fortzusetzen.
Ja. Ihr sagt, ihr habt sie gemeinsam getroffen. Wie kann man sich das dann vorstellen? Hat er gesagt, er würde lieber weiterfahren oder wie war so seine erste Reaktion? Weil ich denke mal, der Fahrer hat ja da auch erstmal das beste Gefühl, was seinen Körper angeht.
Ja, da gibt es erstmal eine ärztliche Einschätzung, dann gibt es eine Einschätzung von Rolf Alltag als Sportchef, dann habe ich noch quasi das Finalwort und dann hat natürlich Primož auch noch was zu sagen. Und schlussendlich hat man halt alles abgewogen und schlussendlich war es auch schon ein Stück weit, was würde es noch bringen? Ja, ist es für Primož ein Ziel, die Tour de France zu beenden? Nee, hat er schon geschafft. Ist es ein Ziel, irgendwelche Etappen vielleicht noch zu gewinnen? Also ich habe da ein sehr großes Fragezeichen dahinter gesehen und deswegen haben wir eben ja, gemeinsam dann entschieden, Luft dran lassen, neue Ziele setzen.
Okay, du sagst es schon, neue Ziele setzen. Wie sehen die aus, wenn man ihn jetzt rausnimmt? Gibt es eine Chance eventuell Richtung Vuelta? Denkt man schon so weit? Ist es vielleicht eine WM, die noch ansteht? Was ist noch möglich für Primož Roglič dieses Jahr?
Wir haben noch einen sehr vollen Kalender im Herbst jetzt mit Vuelta, mit Polen-Rundfahrt, mit Classic San Sebastian, mit der Radweltmeisterschaft in Zürich, mit der Lombardei-Rundfahrt. Also da sind noch viele Highlights im Kalender und da werden wir uns welche grün markieren und uns wieder darauf vorbereiten.
Ja, man kann aber jetzt noch nicht sagen, welche dieser Highlights grün markiert werden.
Nee, das ist viel zu früh, da muss man zuerst mal das... Und es ist auch nicht der richtige Moment, um sowas zu diskutieren. Heute ist zuerst mal die Enttäuschung, nicht nur bei Primož, nicht nur bei seinen Teamkollegen, im gesamten Team. Ja, also es war ja nicht nur jetzt für die Mannschaft, wenn ich über die Rennfahrer spreche, ein Schock. Es war ja ein Schock für das gesamte Team, dass er nicht weitermachen kann. Und das muss jetzt zuerst mal verarbeitet werden. Und klar, wir waren heute nicht sichtbar auf der Etappe oder kaum sichtbar, aber dafür habe ich vollstes Verständnis, wie wir heute gefahren sind.
Ja, du hast es angesprochen, das Team. Wie geht's den Mannschaftskameraden von ihm? Es war alles für das große Ziel ausgelegt. Jetzt gehst du heute in so eine Etappe rein ohne deinen Kapitän. Wie fühlen die sich? Die sind ja erstmal ein bisschen verloren, oder wie kann man sich das vorstellen? Und wie lange dauert sowas auch, bis man das verdaut?
Ja, das ist nichts Schönes, weil alle haben auf das große Ziel hingearbeitet und das ist von heute auf morgen dann weg. Das ist anders wie im Fußball. Im Fußball, wenn sich der Mittelstürmer verletzt, dann wird ein neuer eingewechselt, gell? Und dann geht es weiter. Aber bei uns verschieben sich komplett jetzt die Ziele für die letzte Tour de France-Woche. Und das muss man zuerst mal sacken lassen. Heute Abend wird man sicherlich diskutieren, wie man die Tour so gut wie möglich noch positiv beenden kann. Und dann hat Rolf Alltag sicherlich da auch einen großen Erfahrungsschatz, dass man da dementsprechend noch was probiert.
Ja. Gibt es sowas wie eine Jetzt-erst-recht-Mentalität, wenn man sagt, der Leader fällt weg und kann dann irgendwann das Ganze auch, wenn man es verarbeitet hat, in neue Kraft ummünzen, sag ich mal? Oder ist man da wirklich eher so, dass man sagt, wofür fahre ich denn jetzt hier eigentlich noch?
Ich hoffe, dass die Mentalität einsetzt. Und wie gesagt, die meisten sind klassische Helfer, die wohl nicht wirklich viele Chancen während dem Jahr bekommen, auf eigene Kappe zu fahren. Jetzt haben wir ganz andere Möglichkeiten und ich würde mich freuen, wenn die Leute oder die Fahrer, die wohl jetzt bei uns eher das ganze Jahr Helfer sind, auch mal die eigene Chance nutzen und was probieren.
Wie ist deine Einschätzung von denen, die jetzt noch übrig sind, muss man ja sagen? Wer ist da ein Kandidat, der mal was versuchen kann in Richtung Etappensieg? Weil das wird ja jetzt die neue Marschrichtung sein, nehme ich mal an, oder?
Ja, es wird wahrscheinlich zumindest, oder wäre was sehr Persönliches und im Hochgebirge vielleicht Jai Hindle, wenn er seine Form findet, wenn er die Beine dazu hat. Im Mittelgebirge, wo ja auch noch Etappen kommen, Bob Dschungels oder Matteo Sobrero und vielleicht am Flachen Nico Denz, der wurde beim Giro Italia schon bewiesen hat, Marco Haller, Danny van Poppel war auch schon knapp an den Etappensiegen bei dreiwöchigen Landesrundfahrten. Also man muss einfach Mut haben, man braucht dann natürlich die Form und ich hoffe, dass der erst recht Mentalität einsetzt, das würde helfen.
Alles klar, abschließende Frage dazu kommt von einem Hörer. Sascha macht sich nämlich ein bisschen Sorgen, vor allem jetzt natürlich auch nach dem Ausfall von Primož Roglič. Ich zitiere ihn mal, sieht man aktuell, dass das Team außerhalb von Roglič nicht in Form ist. Einige Fahrer wirken völlig neben der Spur. Klar, die müssen sich jetzt erst neu sortieren, aber macht sich Sascha da zu Recht Sorgen oder wie schätzt du das ein?
Das muss man evaluieren. Also wie gesagt, heute habe ich für den farblosen Auftritt Verständnis, weil es war schon ein großer Schock heute Morgen. Und wenn es die nächsten Tage so weitergehen sollte, ja, dann muss man sich generell vielleicht das Ganze nochmal anschauen und hinterfragen. Aber dass heute nichts geht, das war ziemlich klar.
Alles klar, vielen Dank für die Einschätzung. Damit kommen wir zum Hintergrundthema, wo es auch so ein bisschen um den Blick nach vorne geht, der jetzt, glaube ich, notwendig ist. Es geht um das ganze Thema Jugendarbeit, was bei euch in den kommenden Jahren so ansteht. Da darf ich mal den Red Bull-Chef Oliver Mintzdorf zitieren, der meinte in einem Interview, ihr wollt jetzt nicht mit dem Geld einen Pogacar verpflichten, ihr wollt euch selbst einen aufbauen. Wie sind die Pläne, was den Nachwuchs angeht? Wie läuft da, sage ich mal, das Prinzip? Wie kommt man zu eurem Team? Gib uns mal einen kleinen Überblick und was ist da auch vor allem jetzt durch den Einstieg von Red Bull geplant?
Ja, da hat Oliver ziemlich recht, oder nicht nur ziemlich, sondern richtig recht. Das wäre schon oder ist schon das ausgesprochene Ziel, die besten Talente, die wo jetzt hochkommen, mittelfristig bei uns zu haben. Und die besten Talente sollen dann natürlich mittelfristig die größten Radrennen der Welt gewinnen. Und das ist aber ein langwieriger, steiniger Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn man sich mal unsere aktuelle Struktur anschaut, dann haben wir eine sehr, sehr gute U19-Mannschaft. Die Weltrangliste der letzten 2 Jahre gewonnen hat. Da bin ich mächtig stolz drauf. Die U19-Mannschaft heißt Krenke Outreder. Und das ist die offizielle Nachwuchsmannschaft im Bereich U19. Aber wir hatten noch nie eine U23-Mannschaft, die wird jetzt neu installiert, um einfach flächendeckend den Nachwuchs noch besser zu fördern. Und die Klasse U19 ist wichtig, aber sagt noch nicht so viel aus wie zum Beispiel in anderen sehr technisch orientierten Sportarten, meine ich jetzt Skifahren zum Beispiel, da meine ich Eishockey, da meine ich Fußball. Im Radsport ist die Technikkomponente relativ wenig und deswegen kann man auch relativ spät noch bei uns im Sport anfangen und sehr, sehr erfolgreich werden. Und deswegen ist die U23-Mannschaft unumdinglich, dass wir das installieren und hoffen, sowohl für die U19 als auch für die U23-Mannschaft bei uns dann eben die Top-Talente zu finden, zu bekommen. Da brauche ich auf der einen Seite ein sehr gut funktionierendes weltweites Scouting-System, das müssen wir installieren. Aber wir brauchen natürlich auch eine Perspektive und eine gewisse Coolness und Sexiness, dass auch die jungen Talente dann schlussendlich zu uns wollen. Weil wir haben in der Vergangenheit schon immer auf die richtigen Namen gesetzt, aber wir haben sie nicht bekommen, weil wir vielleicht perspektivisch nicht so attraktiv waren und weil wir vielleicht auch nicht die Gehälter, die wo Top-Talente schon verdienen, bezahlen konnten. Und jetzt mit dem Einstieg von Red Bull, glaube ich, haben wir deutlich bessere Voraussetzungen für den ganzen Bereich Nachwuchs und es liegt an uns, dass wir das jetzt perfekt umsetzen.
Alles klar, danke für den Einblick. Red Bull verleiht Sexiness, höre ich daraus.
Ja, Sexiness ist jetzt nicht nur das Logo von Red Bull oder die Marke Red Bull, obwohl die schon sehr sexy ist bei der Jugend, aber da meine ich das Gesamtpaket, dass man sehr attraktiv ist, dass man auch junge Leute den Anspruch haben oder den Willen haben, zu uns zu kommen, weil wir das dementsprechende Performance Environment haben, dass diese jungen Leute bei uns und durch uns besser werden. War nicht zu 100% in der Vergangenheit da. Das waren Ressourcen, budgetäre Ressourcen, die wohl nicht da waren und deswegen konnten wir das System nicht installieren, wie es vielleicht jetzt schon ein Wismar-Lisa-Bike hat. Und wir wollen das auch nicht kopieren, das System. Wir haben unsere eigenen Gedanken im Kopf, wie wir das umsetzen wollen. Da beginnt jetzt erst die Arbeit.
Mhm. Einer dieser Gedanken läuft auch, soweit ich das gesehen habe, mit einer Online-Plattform, mit Swift, das Red Bull Junior Brothers Projekt, wo im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder auf der Welt die Möglichkeit hat, in dieses U19-Team zu kommen. Das läuft so, um das mal aufzuklären, folgendermaßen: über eine Online-Plattform kann man sich da anmelden und kann ein Workout absolvieren. Und wenn man darin sehr, sehr gute Werte aufweist, dann wird man eingeladen, um sich in einer Woche einmal verschiedenen Tests zu unterziehen und angeschaut zu werden. Und die besten zwei davon kommen dann in euer Team. Kannst du ein bisschen was zu diesem Projekt sagen? Vor allem würde mich natürlich interessieren, was muss ich denn da treten? Ich glaube, es sind einmal 12 Minuten, einmal 8 Minuten all out, damit man da überhaupt angeschaut wird.
Ja, also das hast du sehr gut erklärt, das Scouting-Projekt. Das ist die Grundidee kommt von mir. Die haben wir dann gemeinsam mit Red Bull umgesetzt. Es gibt 16- und 17-Jährige weltweit die Möglichkeit, bei uns Plätze zu ergattern im U19-Team. Und das Treten ist das eine, also das heißt auf der Online-Plattform Zwift, die wo viele Zuhörer wahrscheinlich kennen, da kann man Strecken abfahren oder Intervalle fahren und dann eben messen wir die Leistung, aber dann gibt es auch noch Interviews. Und die Interviews, würde ich sagen, sind fast ein Stück weit mehr als wie die reinen Leistungsdaten, weil für uns im Scouting, wir verfolgen den Ansatz, sehr gute Leistungswerte versus wenig Aufwand. Also das ist das Beste. Wenn natürlich gute Leistungswerte bei den 16-, 17-jährigen Kids schon erzielt werden und der fährt aber schon 20.000 Kilometer im Jahr, dann ist das verschobene Wahrnehmung. Uns ist es lieber, ein 16-, ein 17-Jähriger hat gute, aber nicht sehr gute Leistungswerte und hat für diese Leistungswerte fast nichts trainiert und hat am besten noch ein bisschen ein Babyspeck auf den Rippen, weil das sind die Talente, wo man dann noch feilen kann. Wenn ein 16-Jähriger schon 20.000 Kilometer trainiert, was willst du da noch viel steigern, wenn der irgendwann mal Profi wird? Und das ist so unser Ansatz.
Verstehe. Das Projekt gibt es jetzt schon seit vergangenem Jahr. Die ersten beiden, die da gewonnen haben, sind Patrick Casey aus Irland und Anatol Friedl aus Österreich. Dieses Jahr kamen nochmal zwei dazu. Ich bleibe mal bei den ersten beiden, weil die jetzt schon ein Jahr bei euch waren. Würdest du anhand der beiden sagen, das funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ich würde schon sagen, der Patrick Casey hat gestern bei der Tour Val Romée, das ist quasi die Tour de France der U19, die findet jetzt parallel zur großen Tour de France statt, eine Etappe gewonnen. Und da würde ich schon sagen, das ist ein guter Proof, dass man da die richtigen Leute ausgesucht haben. Und der Anatol, der ist ein Jahr jünger noch, aber der hat auch schon Achtungserfolge erzielt dieses Jahr. Und ich würde sagen, das hat sich schon bewährt. Und wir haben ja da einen riesen Zulauf. Da bewerben sich ja über 1.000 Leute oder 1.000 Jugendliche, sind ja nur zwei Jahrgänge jedes Jahr, was sich da bewerben dürfen. Und Digitalisierung online findet auch im Scouting immer mehr Platz.
Wunderbar. Letzter Punkt vielleicht dazu, weil es ja doch immer wieder Thema ist und immer wieder auch auf Social Media und digital aufschlägt. Remco Evenepoel ist so ein Name, der immer wieder mit euch in Verbindung gebracht wird. Letztes Jahr schon, eben weil er so jung ist und weil das ja auch ein Kandidat wäre, den man noch aufbauen könnte, auch wenn er natürlich schon Riesenerfolge gefeiert hat. Der wird schon ganz gut reinpassen bei euch, oder?
Remco ist natürlich ein mega interessanter Fahrer und dass der immer wieder in Verbindung gebracht wird mit uns, ist natürlich klar, weil ich habe, als der Stern aufging, als er die ersten Jahre Profi war beim Team Quickstep, habe ich natürlich versucht, ihn zu bekommen. Und da gab es dann die wildesten Geschichten, dass Bora Hansgrohe und Ralf Denk das ganze Team aufkauft, um Remco quasi bei uns zu haben. Und das wurde richtig groß in den Medien aufgebauscht. Und deswegen wird Remco immer wieder mit uns in Verbindung gebracht. Aber aktuell hat er noch Vertrag bei seinem aktuellen Team Sudal Quickstep, fährt eine ganz tolle Tour de France, ist Dritter. Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages.
Wunderbar, ich danke dir und damit gehen wir zum Blick auf die morgige Etappe. Es geht in die Berge. Es stehen drei Berge mit an, die Bergankunft inklusive Col de Tourmalet, Hochgebirge, und ihr geht rein mit, ja, auf jeden Fall einer Mannschaft, die anders aussieht, als ihr es euch erwartet hattet. Wie geht ihr morgen in diese Etappe? Wie ist eure Strategie? Weil the show must go on, nehme ich an.
Ja, definitiv. Und wenn wir jetzt morgen auf der Etappe was bewegen wollen, dann wird es sicherlich nicht im direkten Duell möglich sein gegen die drei Besten der diesjährigen Tour de France, also gegen Evenepoel, gegen Pogacar oder gegen Vingegaard, weil da ist auch unser Bester am Berg im Moment, Shai Hindley, nicht gut genug. Aller Voraussicht nach. Wenn, dann muss man schauen, dass man quasi in die Ausreißergruppe kommt, dass man genügend Vorsprung im ersten Drittel der Strecke sich erarbeitet und dass es dann vielleicht reicht, bis ins Ziel zu kommen mit diesem Vorsprung. Es wird morgen sicherlich ganz hart umkämpft sein, die Ausreißergruppe. Die Ausreißergruppe wird auf dem flachen Terrain kreiert, weil es geht los in Pont und dann geht es Richtung Lourdes und dann geht es Richtung Tourmalet und erst ab Lourdes steigt die Strecke leicht an und von dem her wird die Ausreißergruppe richtig hart umkämpft sein morgen und vielleicht haben wir auch ein Stück weit Glück, dass wir vielleicht mit Jai Hindley da dabei sind oder vielleicht noch mit einem zweiten Fahrer und dann quasi solange die Beine tragen. Und es sind drei wirklich harte Anstiege morgen. Der Col de Tourmalet ist der erste, aber auch der längste mit über 20 Kilometer. Und auch der Finalanstieg ist recht hart. Ja, wir können das nur so probieren. Und ja, wir werden morgen Primož und Alexander sehnlichst vermissen.
Das kann ich mir vorstellen. Dementsprechend wünsche ich gute Beine und vor allem wieder eine gute Moral. Nach den zahlreichen Rückschlägen erdet es euch definitiv einmal verdient. Ralf, vielen Dank und bis morgen.
Gerne. Gut, danke und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.